The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast Besuch aus Wien, Sänger Axel Herrig und wie er der Falco wurde. Ich begrüße den Schauspieler und Sänger Axel Herrig in meiner Sendung. Lieber Axel, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, mein Lieber. Grüß dich.
Ich freue mich. Du bist uns hier zugeschaltet aus dem schönen Wien, nicht wahr?
Oh, ja. Mittendrin bei Sonnenschein.
Du bist aber kein Österreicher. Ich habe mich schon gefreut. Ich dachte, du bist mein erster Österreicher.
Nein, da muss ich dich enttäuschen.
Aber du bist aus Trier, gell?
Genau, also eigentlich aus einem kleinen Ort in der Eifel zwischen Bitburg und Trier, um genau zu sein. Der heißt Speicher. Ja. Die sind immer böse mit mir, wenn ich sage, ich komme aus Trier, meine ganzen Freunde und so, weil es stimmt ja gar nicht, ich komme vom Land.
Okay, verstehe. Da herrscht ein anderer Ton sozusagen. Gehört das nicht zum guten Ton, wenn man aus Trier kommt, oder?
Nein, ich sage immer nur Trier, weil Speicher kennt keiner und Bitburg kennt man nur vom Bier.
Ach so, weil du dich nicht bekennst. Die sagen dann, nenne die Heimat. Ach so. Und sag mal, wie lange lebst du denn schon in Wien?
Über 10 Jahre lebe ich in Wien und ich arbeite seit 2009 in Wien an der Volksoper. Bin aber dann immer noch von Berlin nach Wien gependelt zu den Vorstellungen und bin dann aber vor 10 Jahren nach Wien gezogen.
Aber aus beruflichen Gründen?
Beruflich und privat.
Okay. Das ist ja toll. Wien ist ja, also ich war noch nicht in Wien, aber soll eine schöne Stadt sein, gell?
Ja, es ist eine wunderschöne Stadt. Es ist, Berlin war okay, aber für mich hatte Berlin dann auch seine Zeit. Also 2000 bin ich ja hingezogen für Falco Meets Amadeus, aber 14 Jahre waren genug. Also Wien ist schon extrem entspannter. Also auch, man kann hier alles haben, aber es ist nicht so hektisch und so. Also Wien, Berlin will ja immer irgendwas von dir und in Wien ist es positiv gemütlicher.
Wirst du auch so anerkannt als Deutscher?
Ja. Also ja. Das ist, glaube ich, eine Mär, dass die Österreicher mit den Deutschen ein Problem haben. Wenn dann nur eher lustig im Humoristischen. Ja, Marmeladinger nennen mich manche, aber das ist lustig.
Okay. Warum? Essen wir mehr Marmelade oder was?
Ich glaube, weil wir Marmelade sagen.
Ach so, und die sagen?
Aufstrich irgendwie, Fruchtaugen. Ich weiß gar nicht, wie sie sagen. Also,
oh, das war jetzt...
Hm. Nicht Marmelade. Konfitüre vielleicht.
Konfitüre. Okay, also das könnt ihr uns hier in die Kommentare schreiben für alle Österreicher, die uns zuschauen. Verzeiht dem Axel. Er wird es nachher nachschauen, wie es richtig heißt. Auf jeden Fall. Ja, aber ich dachte auch nochmal, dass der Unterschied zwischen, dass der Wiener sagt, ich bin Wiener, ich bin nicht Österreicher, oder stimmt das auch nicht?
Ja, so wie die Amsterdamer sagen und Holland und so, die Großstädter sind ja immer ein bisschen, wie soll ich sagen, sehr überzeugt von ihrer Stadt, aber es gibt solche und solche. Hm.
So, jetzt hast du vorhin schon den Namen genannt, nämlich Falco, und so bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Also du bist eben Schauspieler und Sänger, und Sänger jetzt nochmal ganz explizit in dem Sinne, dass du unter anderem als Falco auf der Bühne stehst, so kann man das sagen, ne?
Ja, kann man sagen.
Und da gibt es großartige Projekte, also es gibt ja zum Beispiel dieses Falco Meets Mercury, ja. Das, also sozusagen, das ist ein Konglomerat mit der Musik von, also Falco trifft auf Freddie Mercury sozusagen. Das ist auch so ein bisschen so eine Art, also kein Musical, aber es hat so einen Einfluss, oder?
Naja, wenn ich da ein bisschen ausholen darf. Also ich habe ja Falco Meets Amadeus gemacht ab 2000. Ganz oft über 2000 Vorstellungen und unzählige Galas und Konzerte. Und bei einem dieser Konzerte habe ich meinen mittlerweile guten Freund Sascha Lien kennengelernt, der zu der Zeit die Hauptrolle in We Will Rock You gesungen hat. Und ich habe immer aus Spaß, auch schon mit meiner Band 80s Forever in Berlin, haben wir immer das We Will Rock You Thema und Rock Me Amadeus übereinander gelegt und das war immer ganz witzig. Und dann haben wir beide nach einem Konzert an der Hotelbar gesessen und haben überlegt, ob wir nicht mal was zusammen machen sollten. Also dann Zufälligerweise hat mein ehemaliger Intendant Elmar Ottenthal mich angerufen und gesagt, hey, er würde gern irgendwas nochmal machen. Dann habe ich ihm die Idee vorgeschlagen. Und dann haben wir Falco Meets Mercury ins Leben gerufen, 2015. Da war es noch eine Art Musical, wobei wir jetzt über die Jahre, der Sascha und ich, wir machen das mittlerweile schon lange alleine, über die Jahre festgestellt haben, dass es gar keine Story braucht. Es ist ein Konzert, es ist einfach nur eine Hommage an die beiden Künstler und viele sagen, hä, Falco Green, wie? Aber es passt wirklich gut zusammen, weil es halt einfach zwei Typen, charismatische Typen waren, 80er Jahre Musik geprägt. Es passt wirklich gut. Wir haben die unterschiedlichsten Varianten schon auf die Bühne gebracht. Jetzt im Sommer zum Beispiel in Göppingen bei Stuttgart haben wir es gemacht mit großem Symphonieorchester, mit einem großen Ballett, mit Chor. Das war wirklich sensationell. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Das war wirklich richtig, richtig toll.
Und also ich habe mir da einige Sachen auch angeschaut, fand das auch, also das ist ja auch wirklich, also Riesenauftritte auch am Brandenburger Tor oder so, Silvestergala und also Riesendinger habt ihr da hingelegt. Das ging also auch von Anfang an relativ steil bergauf sozusagen mit diesem Projekt?
Ja, kann man sagen. Wir haben dann im Saarland, in Neunkirchen, da haben wir es ins Leben gerufen, das Baby, und dann kam ein Produzent aus Berlin und der hat das dann gleich übernommen und wir haben eine recht große Tour durch Deutschland und Österreich gemacht. Und aber dadurch, dass ich bin ja an der Volksoper, ich bin ja, wo du sagst, Schauspieler und Sänger, ich bin ja eigentlich Sänger. Ich habe klassischen Gesang studiert und viel Oper gesungen, Operette, und mache ich auch nach wie vor an der Volksoper. Und da ich viel andere Projekte habe und der Sascha auch so, müssen wir immer schauen, wie wir das Falco Meets Mercury eingebaut bekommen, wobei es uns einfach Spaß macht und unser Baby ist und wir wollen es jetzt noch mal richtig schön machen und dann noch mal on track bringen, solange es noch geht.
Wie hat das denn mit dir und Falco angefangen? Also warst du ein Falco-Fan oder wie ist das passiert und wann ist das passiert?
Das kann ich dir genau sagen. Das hat angefangen 99. Und zwar hat mein ehemaliger Intendant von Aachen, der Elmar Ottenthal, den ich eben schon erwähnte, die Intendanz in Berlin am Theater des Westens bekommen und hat sich 2 Jahre nach dem Tod von Falco mit dem Burkhard Triest zusammen, leider auch schon gestorben, die Idee zu dem Falco-Musical ausgedacht. Und da gab es ein Casting und ich hatte noch ein Foto von Silvester 82. Das Motto war, bisschen salopp gesagt, Milieu. Ich nenne es mal Milieu. Und ich hatte da ein Bild mit Haare zurückgegelt, Sonnenbrille und zwei Freundinnen im Arm. Und das habe ich dem Elmar geschickt. Und der fand das ganz witzig. Und dann hat er mich nach Berlin, nach Wien zitiert, zum Johnny Bertel, der musikalische Leiter war, ins Studio. Und da haben wir eine Stunde ein bisschen rumprobiert. Und dann sind wir in Falcos Lieblingsbar gegangen. Und da sind wir morgens um 6 rausgepurzelt. Und da hatte ich den Job. Und von da an hat meine Falco-Karriere angefangen. Vorher hatte ich mit Falco wenig Berührungspunkte.
Ah, okay, ich verstehe. Also das ist im Grunde, eigentlich war das dann ein Projekt, was mehrere zusammen gegründet haben. Sondern es war nicht so, dass du gesagt hast, okay, ich kann so ähnlich singen und ich sehe so aus und ich finde den toll und sowas.
Überhaupt nicht. Ich meine, die optische Ähnlichkeit, die wir herrufen können mit Haaren und Brille und so, das ist ein glücklicher Zufall. Und dass ich das so singen kann, das habe ich trainiert und das liegt mir gut. Vielleicht auch, weil ich Schlagzeug gespielt habe früher, weil das doch sehr perkussiv ist. Und es waren einfach glückliche Wendungen des Schicksals, die uns da zusammengebracht haben.
Wenn man Falco einstudiert als Sänger, ist das was komplett anderes, als wenn man andere Dinge einstudiert? Ist die Art, wie er singt, anders?
Ja, also schon. Also ich meine, der Hansi Hölzel, / Falco, hat ja diese Kunstfigur wirklich entworfen, designt optisch. Und auch Oskar Werner war sein großes Vorbild, was die Sprache, manierierte Sprache angeht. Man kann das schon, oder ich habe das schon studiert, aber lustigerweise habe ich vorgestern mit dem Johnny Bertel, der ja auch 32 Jahre bei Ludwig Hirsch gespielt hat oder mit Ludwig Hirsch darüber nochmal gesprochen, dass man was Eigenes daraus machen muss. Sonst ist es halt ein Imitator. Und das lag uns von Anfang an wirklich fern. Ich habe das schon studiert und diese Kunstfigur auch versucht, so gut wie möglich zu bedienen. Und die Sprache, das sowohl auf deine Frage, es ist sehr perkussiv und es liegt an einer ganz bestimmten Stelle im Kopf, also eher in der Nase. Und ich muss auch immer ein bisschen den Kopf heben, dann geht das gut.
Okay. Also ich meine, das ist, also weil du jetzt sagst auch Imitator, natürlich, das ist weit davon entfernt, aber jetzt, wenn, über was wir gesprochen haben, das Falco meets Mercury, dann dieser Sascha Lien, der eine eigene Art hat, diese Queen-Songs, finde ich, zu interpretieren und ja nicht, man sieht ihn und denkt jetzt nicht, oh, das ist ja Freddie Mercury, steht auf der Bühne. Aber bei dir schon mehr, gell? Also finde ich.
Absolut, aber das kann ich dir auch beantworten. Freddie Mercury war ja in Anführung, nein, war ja keine Kunstfigur. Freddie Mercury war Freddie Mercury. Und ich glaube, es ist schwieriger, sich, wenn der Sascha sich jetzt ein Schnurrbart ankleben würde und das könnte schnell kippen. Aber Falco, diese Kunstfigur, die auch optisch einfach eine Kunstfigur war und von ihm auch designed wurde, glaube ich, die Gratwanderung ist immer da, aber ich glaube, das ist einfacher, das darzustellen, als jetzt Freddie Mercury ist man ganz schnell in dem Lookalike-Ding. Weiß nicht, ob das verständlich ist, aber ich glaube, das ist eine Gratwanderung. Ich könnte es auch privat singen, aber das würde ein bisschen die Illusion rauben. Und also bei Falco wollen die Leute halt das Gesamtpaket haben.
Und hast du dich dann, also, oder beziehungsweise erstmal, was ist denn für dich Falco für eine Figur in der Popgeschichte?
Naja, also ohne Falco keinen deutschsprachigen Rap, glaube ich. Und je mehr ich die Musik studiert habe, desto mehr fand ich, dass es einfach genial ist. Und wenn man die wirklich ehrlich und auch professionell darbieten will, muss man schon die Rhythmik studieren. Es ist so, ohne dass ich jetzt Falco und Mozart vergleichen will, aber wenn du bei Mozart einen Ton wegnimmst, dann stimmt das Ganze auch nicht mehr. Und wenn du bei Falco die Rhythmik, speziell der Rap-Parts, ungefähr nimmst oder so, dann kann das nichts. Aber wenn du es triffst, wenn du es schaffst, dann hebt das wirklich ab wie so ein Luftkissenboot und macht einfach Spaß. Das macht dann auch wahnsinnigen Spaß, das zu singen, wenn man da drüber steht und da wirklich damit spielen kann. Und das Schöne ist an der Figur, ich muss gar nicht viel machen, weißt du. Ich muss einfach nur, ich merke das auch bei Konzerten oder so, wenn ich dann rauskomme, ich muss mich einfach nur hinstellen und wirken, in Anführungszeichen, weißt du. Je weniger, less is more. Also je abgehangener das rüberkommt, desto mehr freut es die Leute. Mhm. Und ich steige ja immer bewusst auch in Falco meets Mercury in der Show oder bei Galas oder Firmenfeiern oder so, wo ich gebucht werde, bewusst aus der Figur. Also spreche dann auch Hochdeutsch und mache jetzt nicht auf Falco, sondern dann steige ich ganz bewusst aus.
Wenn du so sprichst, meinst du auf der Bühne dann?
Wenn ich auf der Bühne spreche und das moderiere oder so, dann.
Na gut, aber in dem Moment, wenn du wieder singst, ist es ja wieder da. Also
wenn die Platte angeht, ist es da, genau, dann switch ich rein.
Weißt du denn, so wie historisch, wo diese Art des Gesangs von Falco, wie er das entworfen hat oder wo da der Ursprung liegt? Oder ist der einfach aufgewacht und hat so gesungen?
Oh, also ich weiß jetzt, dass er ein großer Verehrer von Oskar Werner war, der ja auch sehr manieriert gesprochen hat. Und denke, da ist viel Einfluss auf Präpotente, sagt man in Österreich, dieses Überhebliche. Und dann ist natürlich das Schönbrunner oder Wiener, der Dialekt Schönbrunner, glaube ich, ist das. Das ist auch so etwas manieriert und von oben runter weißt du immer so etwas durch die Nase. Und ich glaube, die Kombination und das, dieser Rap, ich weiß, dass er ein großer David Bowie-Fan war, der jetzt nicht unbedingt ein Rapper war, aber merkst du auch, Ashes to Ashes findet sich in Junge Römer. findet sich und viele, aber das gibt er ja auch zu. Und wahrscheinlich hat er viel Grandmaster Flash oder so Sachen gehört. Sugar Hill Gang oder, ich meine, Sugar Hill Gang findest du auch ein bisschen. Was man auch, finde ich, sehr von Rick James, Super Freak, wenn du mal genau hinhörst, Elemente in Kommissar kannst du da finden.
Was für eine Rolle hat denn, ist Falco heutzutage noch spürbar in Wien zum Beispiel?
Ja, an jeder Ecke. Also Falco wird, ich sag mal, die Marke Falco wird gemolken. Ihm wird sehr gehuldigt. Es gibt ja das mittlerweile dritte Musical hier in Wien, das mit großem Erfolg gespielt wird im Theater. Dann gibt es ein Lokal, dann gibt es den Friedhof sowieso, dann gibt es, ich glaube, eine Straße wird nach ihm benannt, da gibt es sein Restaurant, ein Lieblingsrestaurant. Und jeden, den ich so in meinen Jahren hier kennengelernt habe, jeder zweite Satz, ich finde es ja lustig jetzt, ohne überheblich, ich hoffe, ihn gut kannt, weißt du, so, jeder hat ihn gut gekannt.
Das ist ja super. Aber es ist natürlich, ich meine, was ich ja wirklich, das hat, wahrscheinlich hat das aber alles auch mit dem frühen Tod zu tun, oder? Weil ich meine, früher, ich kann mich ja auch noch erinnern, bin ja auch schon ein bisschen älter, also als Falco noch gelebt hat und Musik gemacht hat, und das war schon was, ich war noch nicht so alt, aber will mal sagen, was Besonderes, aber dann irgendwann kristallisiert sich ja heraus, glaube ich, ob jemand in der Popgeschichte wahrgenommen wird, ob er dann wirklich so eine Legende wird oder nicht, und ich schätze mal, das hat was mit dem frühen Ableben zu tun gehabt bei Falco auch, ja.
Sicher auch, aber ich glaube schon, wenn du dir die Musik anhörst, sie ist einfach zeitlos, und ich sehe das ja auch bei ganz, ganz am Anfang in Falco mit Amadeus, da waren, unser Publikum war wirklich von 8 bis 80, und ich sehe das ja heute noch, es sind nicht nur die jetzt, sagen wir mal, in meinem Alter sind, die in den 80ern irgendwie ihre Zeit hatten, sondern es gibt so viele wirklich ganz junge Menschen, die vollkommen auf Falco abfahren, auf die Musik und auf die Figur.
Also das glaube ich auch, und ich glaube, das kristallisiert sich, oder das findet man irgendwann ja auch heraus, weil man merkt man so, oh, das ist zeitlose Musik, aber ich glaube halt, als es entstanden ist, sagen wir mal, Genie oder so in den 80ern, dann hat man gedacht, oh, das ist so ein 80er-Jahre-Lied, das ist so ein 80er-Jahres-Sound, weißt du, damals noch so, das ist so, da hat man das wie noch nicht so realisiert, und dann irgendwann realisiert man aber, oh, nee, das ist nicht nur 80er, das ist etwas, was man immer hören kann, so, das merkt man aber erst später, finde ich.
Es ist auch natürlich, er war ja karrieretechnisch, schweres Wort für jemanden aus dem Rheinland, war das ja eher schon nicht zu Ende, aber er war ja nicht in den 90er oder so, nicht mehr so präsent und en vogue wie in den 80ern. Und ich glaube, dass er, was ich so in der Biografie gelesen habe und auch Zeitzeugen mir erzählt haben, dass er eigentlich aus der Musik raus wollte und eher in die Dichtung, in die Literatur, weil es gab auch eine Schule hier. Er hat junge Poeten unterstützt in Wien und hat auch Gedichte geschrieben. Und ich glaube, dass, wenn er noch leben würde, wäre er eher dort unterwegs.
Okay. Und was hat das Ganze mit dir gemacht? Hat dich das irgendwie, ich meine, es ist immer schwierig, das, glaube ich, so zu beurteilen aus der Ferne, weil man natürlich nicht für ein Projekt nur wahrgenommen werden möchte, also dass man sagt, ich habe ja noch, also ich habe ein riesen Repertoire und dann werde ich darauf reduziert, das möchte ich natürlich nicht, aber das hat dich wahrscheinlich medial weitergebracht auch, oder?
Ja, absolut. Also es ist ein Fluch und ein Segen, sag ich mal. Natürlich, ich habe zu der Zeit, 99 war ich in Aachen am Stadttheater und habe dort Oper, Operette gesungen, und ich glaube, mich kannte niemand in der Welt. Also, weißt du, wie ich meine, so. Das ist ja aber auch okay. Und dann bin ich über Nacht auf einmal von 0 auf 100 geschossen worden. Ich war auf einmal im Fernsehen. Weißt du, da dachte ich, wow, was ist denn jetzt los? Da war ich in Kulturberichten, dann war ich in Fernsehshows, Flitterwochen und was es damals so alles an Samstagabendshows gab. Und und hier eine Zeitung und hier ein Interview und hier, das war dann schon gewaltig und hat also medial, wie du sagst, hat mich das natürlich weitergebracht und auch, ich glaube, dass ich dem Ganzen meine Karriere, die ich bis jetzt gemacht habe, abseits vom Falco wirken zu verdanken habe. Dass einfach die Aufmerksamkeit und dann, aha, okay, und ich im Zusammenhang mit dem Musical in Berlin bin ich auch an die Volksoper gekommen und dann geht das Hand in Hand. Am Kudamm Theater in Berlin habe ich gespielt und dann ging es halt einfach los. Und ja, toi, 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 bis jetzt bin ich durchaus zufrieden. Aber ich werde natürlich viel auf Falco reduziert, das stimmt schon. Wenn ich dann eine Operettenarie singe oder eine Opernarie oder anderes Musical-Zeug, dann, der kann ja auch singen. Das, weißt du so, nicht, dass Falco nicht singen könnte, aber es ist ja eine ganz eigene Art. Es ist ja eher ein Sprechgesang und dann bis auf die zwei in Genie oder Out of the Dark so ein bisschen, wo es da mal kantilieren wird, aber ansonsten, ja.
Ja, ich muss ja zugeben, ich mache ja nichts anderes heute, also oder beziehungsweise wir reden sicherlich noch über andere Dinge und auch mehr über dich, aber trotzdem ist das ja auch so ein bisschen mein Aufhänger gewesen, als ich dich angefragt habe, weil ich natürlich aber auch fand, dass das so, also weil ich davon fasziniert war, wie du das interpretiert hast, ja, also weil ich das gesehen habe und habe gedacht, boah, das ist ja ganz schön, also da weiß ich gar nicht, wer ist jetzt der Echte und wer ist der Nicht-Echte, ja, also so, das war ja mein Ansatz dabei und dann ist es natürlich schwierig, das glaube ich dann irgendwann auch zu trennen, aber wahrscheinlich war das ja am Anfang für dich dann ganz cool, du bist da eingeladen worden überall und die Leute wollten mit dir halt über Falco sprechen, aber ich kann mir ja vorstellen, dass man irgendwann denkt so, ja Moment mal, ich bin doch gar nicht Falco, redet mal mit mir, so, oder?
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Am Anfang fühlte ich mich, ich komme vom Land, das war aber sicherlich auch mein Glück, dass ich aus sehr guten, festen Verhältnissen komme. Also ich hatte wirklich nie, bei mir war nie die Gefahr, dass ich da irgendwie, dass mir das zu Kopfe steigt. Ich war natürlich in der Hochzeit, das war natürlich, was soll ich sagen, das war irre, was da so los war, weißt du, in Berlin, auf einmal war ich auf Riesenplakaten oder am Kudamm auf dieser Wall, gehe ich da so, huch, bin ja ich. Irgendwie habe ich nie den Boden verloren, weil ich wusste, so schnell das hochging, so schnell kann es auch runtergehen und auch war sehr gesettelt im Elternhaus und alles und das ist alles gut gegangen, aber ja, natürlich wollten sie am Anfang immer nur über Falco hören und der dahinter war erst einmal nicht so interessant. Aber das war part of the deal. Das war jetzt nicht, hat mich nicht so gekränkt oder dass ich sage, Moment mal, ich bin ja auch noch da. Nö, das war alles gut. Oder ist alles gut. Ich habe ja auch, weiß nicht, ob wir da noch drauf kommen, eine Dokumentation gemacht mit dem Rudi Dolitzer, der die ganzen Musikvideos gemacht hat in den 80er, 90er Jahren mit allen Größen. In der Dominikanischen Republik, das war auch strange. Also da habe ich nicht gesungen, da war ich einfach nur so, wie soll man es nennen, halt für gewisse Szenen, die wir nachgestellt haben, wie seine Bar oder seinen letzten Moment im Pajero, bevor der Bus ihn umgefahren hat oder in seiner, immer so halb zu sehen. Das war eigentlich ganz, ganz, ganz cool. Und dann hatte ich letztes Jahr eine Einladung am Zentralfriedhof. Dort wurde derer gehuldigt, die dort begraben sind. Und ich durfte halt ein paar Falco-Songs singen. Und da habe ich aber bewusst das Kostüm und die Maske und alles weggelassen, weil das hätte ich ein bisschen seltsam gefunden, da so aufzutreten. Das war aber auch vollkommen okay beim Veranstalter. Und das war irre. Das war wirklich eine große Bühne. 6000 Leute, die saßen auf den Särgen rum mit ihren Drinks. Und das war so, das gibt es, glaube ich, nur in Wien. Und da habe ich die Sachen gesungen. Und das war wirklich ein ganz besonderer Moment.
Die Leute wissen das ja schon, also jetzt zum Beispiel in Wien, die sich dann möglicherweise da verbundener noch Falco fühlen, die wissen das schon zu schätzen, was du tust. Die sagen nicht so, da der Nachmacher, der Falco-Nachmacher und so, sondern die wissen es sehr.
Das höre ich wirklich selten. Also und wenn, dann, dann ist es keine böse Absicht, wenn mich jemand Imitator nennt oder so, dann ist es einfach, ja, weil man das so nennt oder Unwissenheit. Aber ich würde mich jetzt nicht als unbedingt Imitator, ich würde, wenn überhaupt, dann Impersonator oder wie nennt man das so?
Gibt es denn viele, also auf deinem Level nicht, oder, die das so interpretieren? Also die letztendlich, weil du hast ja auch diesen fundierten Background, ich denke, das ist ja auch nochmal was anderes, aber wahrscheinlich gibt es solche Lookalikes, gibt es wahrscheinlich schon, oder?
Wahrscheinlich schon.
Also ich meine, die laufen jetzt nicht überall in Wien rum, oder? Also dass man
sagt, nein. Ich kenne ein paar Kollegen, die jetzt aber nicht, sagen wir mal, vom Theater kommen, sondern die mehr hauptsächlich sich darauf spezialisiert haben.
Jetzt, was du gesagt hast mit dieser Dokumentation, das heißt, da wurden, du warst eigentlich so wie der Schatten von Falco, den.
Ja, sowas oder ein Stand-in oder so, ja.
Das ist ja merkwürdig. Wie heißt denn diese Dokumentation?
Also die ultimative Dokumentation, Rudi Dorlitzer, lief in Österreich bei Puls 4 und in Deutschland bei Fox, glaube ich. Kannst du aber, das findest du.
Kannst du streamen und so. Ja, ich guck mal, dann, dass ich es mal verlinke und so, wenn das hier jemand interessiert. Okay, das heißt aber, das war dann schon ein bisschen wie so ein surreales Erlebnis für dich?
Vollkommen, ja. Ich bin, der Rudi hatte mich angerufen, weil er hatte jemand anders, der hat ihm aber abgesagt oder weiß nicht mehr die Umstände und hat mich dann angerufen, du kannst du übermorgen in die Dominikanische Republik kommen, sage ich. Ja, ich brauche da jemanden, okay. Und dann hat er mir ein Ticket gebucht und dann bin ich da hingeflogen und war dann plötzlich da und an den markanten Städten, wo halt Falco dort die Zeit verbracht hat, unter anderem auch die Stelle, wo er dann zu Tode kam. Und das war auch ganz strange. Sie hatten so einen alten Pajero gecheckt. Das war so ein Jeep-Teil, das er hatte. Und ich musste da haben wir den ganzen Mittag gedreht. So musste dann da so ein bisschen mit. Ich hatte noch einen Walkman mitgebracht, den hatte ich noch aus den 80ern. Und habe dann da so angeschossen in diesem Jeep gelegen und da haben wir die letzten Momente so nachgespielt. Das war schon strange. Das war schon echt strange. Und in dem Zusammenhang habe ich auch noch eine gute Geschichte. Wir haben mit Falco Mitz Amadeus in Frankfurt gastiert und kurz vor der Show kam unsere Abendspielleitung und sagte, du Axel, da draußen ist jemand, der hat in dem Reisebus gesessen, der Falco umgefahren hat oder platt gefahren oder getötet, der will ein Bild mit dir machen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du bestell ihm liebe Grüße, wie man hier in Wien sagt, er soll scheißen gehen. Weil das fand ich wirklich so geschmacklos. Da habe ich gesagt, nein, never.
Naja, gut, okay. Also das ist halt für manche halt, haben vielleicht da auch das Gefühl gehabt, sie haben mal was erlebt. In ihrem
Leben. Wahrscheinlich.
Das verstehe ich, das ist merkwürdig. Ich meine, auf der anderen Seite hast du ja nur beruflich eigentlich diese Verbindung mit Falco. Also bist ja nicht, du pilgerst ja nirgends, oder bist ja nicht früher in deinem Leben irgendwo hingepilgert, wo Falco mal gewohnt hat oder an, deswegen ist das natürlich nochmal ein Unterschied, finde ich, wenn man dann sowas nachstellt, dass man. Aber auf der anderen Seite ist man ja in dem Moment Falco. Also
das ist lustig, noch eine Side-Story. Ich rauche ja nicht. Ich rauche nur, wenn ich so richtig blau bin, dann rauche ich schon mal eine. Aber dort musste ich immer rauchen. Und das war tagsüber. Und wir haben natürlich nichts getrunken dort. Also. Und dann sieht man, wenn man genau hinschaut, sieht man, wie ich paffe. So. Weil wenn ich so rauchen, finde ich es wahnsinnig eklig. Also wenn man es weiß, sieht man das, glaube ich, wie so ein kleine lustige Geschichte am Rande.
Ja, verstehe. Er ist auch gesünder vielleicht, wenn man pafft, je nachdem. Ja. Du bist auch, und das habe ich gerade vorhin gesehen, du machst auch, oder machst jetzt auch Schlager, gell? Du hast auch...
Jein. Also ich habe einen Schlager aufgenommen, hier am Wörthersee. Das ist aber ein Auftragswerk von einem lieben Freund von mir, der hat ein Lokal am Wörthersee und ist dort im Tourismus ein bisschen. Und der hat mal zu mir gesagt, du, wir hätten so gern einen Image-Song für den Wörthersee. Und dann habe ich mit einem anderen Freund von mir, dem in Berlin zusammen überlegt, was können wir da machen. Und da waren wir erst ein bisschen rockiger unterwegs, aber der Freund von mir wollte das doch eher ein bisschen volkstümlich, schlagermäßig haben. Und da haben wir halt das hier am Wörthersee gemacht. Aber ich bin jetzt kein Schlagersänger. Wobei ich in zwei Wochen wieder, ein anderer Freund von mir hat einen Schlager geschrieben für den Ballermann und den singe ich ihm ein. Aber ich singe ihn nur ein.
Ja, muss aufpassen, geht ganz schnell dann irgendwann.
Kein Fachwechsel. Wobei, wenn Sie mich damit in den Musikantenstadel einladen würden, warum nicht?
Gibt es denn eigentlich noch den Musikantenstadel?
Oh, keine Ahnung.
Ich habe auch keine Ahnung.
Wenn, dann ist es wahrscheinlich diese Show von Florian Silbereisen irgendwie. Diese.
Ja. Irgendwas mit Florian Silbereisen gibt es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was es ist, aber vielleicht verlinken wir es hier.
Es gibt ja auch zu dem hier am Wörthersee ein Video, ein Musikvideo. Das haben wir dort gedreht. Das war, glaube ich, so in der Pandemie. Da war der Sascha Lien, der auch ein absolut guter, begnadeter Filmer ist. Der ist dann angereist mit seinen Drohnen. Und wir beide haben uns ein lustiges Wochenende am Wörthersee gemacht und haben dabei dieses Video gedreht und haben echt viel Blödsinn gemacht. Das war also wahnsinnig lustig.
Okay. Ich glaube ja, also auch, um nochmal ganz kurz auf Falco zurückzukommen und deine Auftritte eben damit und deine Arbeit damit, die Leute hatten oder haben, glaube ich, eine sehr große Sehnsucht. Ich arbeite ja noch nebenbei in der Gastronomie, schon als Barkeeper auch, und manchmal, wir haben noch so eine kleine Gastrothek und dann die führe ich dann manchmal alleine. Dann mache ich immer Falco an, ja. Mache ich immer, es gibt dieses eine Donauinsel-Konzert, was ich ganz großartig finde von ihm.
Kann ich dir gleich noch eine Geschichte zu erzählen?
Aber. Ja, und dann kommen aber ganz viele Leute immer rein, weil das ist eher für die Gastro, das ist ein bisschen loungig normalerweise und so, und dann ich mache immer Falco an. Und dann kommen ganz viele Leute, die sagen, oh, Moment mal, das ist doch Falco. Das ist Falco. Und es gibt, und dann auf einmal habe ich mitgekriegt mit der Zeit, wie viele Leute den ganz, ganz toll finden, dass da wirklich so eine riesen Sehnsucht ist, ja. Und so. Und ich glaube, das hast du natürlich auch oder befriedigst du natürlich auch damit, dass du auf einmal die Leute sagen, ja, das, ich will den sehen. Ja, da ist er wieder. Ja?
Ja, absolut. Und ich arbeite schon seit fast 20 Jahren mit dem MDR, Mitteldeutschen Rundfunk, zusammen, Radio. Und die machen immer große Konzerte, so was weiß ich, 200 Jahre der Ort oder Magdeburg oder 2000 Jahre, egal. Und ich habe festgestellt, dass in den neuen Bundesländern, dass mein Publikum, oder ich möchte gar nicht Fans sagen, aber mein Publikum ist viel mehr, stärker, besser in den neuen Bundesländern, weil ich glaube, deutschsprachig und wie du richtig sagst, die freuen sich immer total, wenn ich auftrete. Ich habe viel mehr in den neuen Bundesländern als in den alten zu tun, mit diesem Gala-Projekt oder so. Viel mehr.
Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, bei dem Deutschsprachigen denke ich natürlich, okay, also früher, ich meine, natürlich gab es auch, sagen wir mal, also ich hatte so meine Jugend in den 90ern, dann natürlich gab es auch deutsche Musik, war da relativ populär, aber man hat natürlich vielleicht auch in Deutschland immer ein bisschen damit gehadert, sage ich mal. Es hat sich, glaube ich, mit der Zeit verbessert. Also ich glaube, es ist heute anders. Natürlich, man verbindet viele Dinge auch gleich mit Schlager, wenn man so an deutsche Musik denkt. Und man musste, glaube ich, erst so ein Gefühl dafür entwickeln und dann eben auch für Falco und so, das anzunehmen, als wäre es auch englische Musik. Weil ich glaube, dass die Deutschen insgesamt englische Musik immer viel leichter angenommen haben als die eigene deutsche Musik. Ja.
Mhm.
Aber ich weiß nicht, an was das liegt. Weißt du es?
Nein, ich weiß es auch nicht. Ich habe auch schon drüber nachgedacht, aber ich konnte mir so. Ich dachte vielleicht, dass in den neuen Bundesländern generell immer mehr deutschsprachig gehört wurde und auch Udo Lindenberg, Udo Jürgens, also wirklich so die Acts sind da sehr präsent. Es gibt ja auch ganz viele tolle Bands aus den ehemaligen, aus der DDR, Pudis, Omega oder wie sie alle heißen, Silly City und so weiter. Ich glaube, dass da die Sprache noch irgendwie mehr, einen besseren Stellenwert hat, also unsere, also das Deutsche.
Ja, weil ich mir, wenn ich in andere Länder schaue, sagen wir mal in Italien, dann gibt es ja solche Stars, die wir hier fast gar nicht kennen, die füllen riesige Hallen oder Freiluftkonzerte und machen ja so eine Art, also covern auch ganz viele Lieder, aber dann halt auf Italienisch. Und das ist aber so eine Art Schlager, aber so, also kann man schwer erklären. Und ja, da sind alle Leute jeden Alters dabei und das ist für die ganz normal. Und wir sagen dann, das ist bei uns, wäre das fast undenkbar, wenn da einer steht und dann irgendwie so ein englisches Lied, dann ist das für uns gleich die Schlagerparade.
Ja. Ich glaube, du hast vollkommen recht. Also es hat sich ja ein bisschen gebessert mit den 2000ern, wo mir fallen jetzt keine Bands ein, aber du weißt schon, und deutschsprachige Bands, wo das dann wieder eher en vogue wurde, aber es hatte 90ern speziell, so hat es immer so ein bisschen so ein Geschmäckle, glaube ich, sagt man bei den Schwaben. Ne? Also das ja. Ist Deutsche.
Also klar, natürlich, es gibt Grönemeyer und es gibt immer so Ausnahmen, wo dann der bringt was raus oder hat was rausgebracht, gleich auf Platz 1. Und natürlich gibt es irgendwie Hip-Hop und Rap und was weiß ich, Peter Fox oder. Also es gibt natürlich Sachen oder die Fantastischen Vier oder so, wenn es um so Hip-Hop geht, wo natürlich viele dann oder sind damit groß geworden, sagen, das ist cool. Das ist jetzt nicht irgendwie, finden wir nicht. Aber ich glaube natürlich, dass es schon ein bisschen was damit zu tun hat, wie wir hier mit unserer deutschen Sprache auch immer so ein bisschen umgehen. Also ich finde, in den 90ern war es noch viel extremer, da haben wir, glaube ich. Ich meine, heute sagt man zwar so, ja, so die neue Generation, die auch so Anglizismen oder sehr viel mit Anglizismen spricht, aber auf der anderen Seite, wir haben das vielleicht in den 90ern nicht so oft gemacht, aber wir haben es versucht, so ein bisschen, weil wir wollten es eigentlich auch so, ja, haben es vielleicht nicht so hingekriegt, weil man immer gedacht hat, Deutsch ist uncool.
Ne? Ganz genau, ja. Ja, ist so, ja. Hier in Österreich ist es nochmal anders, also So eine Schlagerszene, wie es jetzt, sagen wir mal, in Deutschland die gibt, gibt es hier nicht. Hier gibt es die Austropopper und also Fendrich, Ambros, Danzer, Ludwig Hirsch und so. Aber das hat einen anderen Stellenwert als jetzt in Deutschland der deutsche Schlager. Wobei ich ein Riesenfan vom deutschen Schlager der 70er Jahre bin. Also ich gehe mindestens einmal im Jahr zu Dieter Thomas Kuhn aufs Konzert. Ich war jetzt auch wieder in der Waldbühne und das ist immer ein Muss.
Aber das heißt in Österreich, dass die jetzt die Herren, die du zum Beispiel benannt hast, die sind eher richtige anerkannte Liedermacher, so vielleicht wie bei uns Wessernhagen oder Grönemeyer oder
so. Noch mehr, also die kennt jeder hier und auch die Lieder. Hingegen deutsche Schlager kennt hier, sind hier nicht präsent. Wenn ich auf Partys so schon mal Musik auflege dann irgendwie so ein bisschen 70er Jahre Schlager, dann Paar kennt man, aber es ist nicht so eine Szene hier wie jetzt diese Austropopper-Szene. Also.
Was hat dich denn jetzt persönlich abseits von Falco, beziehungsweise wolltest du mir noch eine Donauinsel-Anekdote erzählen? Das musst du gleich noch machen, wir vergessen es nicht, aber das machen wir zum Schluss. Was hat dich denn als Axel Herrick in den Gesang getrieben? Also ist das für dich eine Passion? Hast du schon immer als kleines Kind, wolltest du schon immer Sänger werden, Opernsänger?
Ich muss mal als Kind Weihnachten gesagt haben, auf die Frage, was ich werden will, vom Weihnachtsbaum, Millionär oder Schlagersänger. Also das Erste habe ich noch nicht geschafft. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Aber das Zweite habe ich ja, wie du eben gesagt hast, fast geschafft. Also jetzt bin ich ein Schlager, bin ich jetzt Schlagersänger. Was mich dahin getrieben, kann ich ja sagen, ich habe, wie gesagt, auf dem Land, Fußballverein war ich, weil Papa das natürlich wollte, nicht begabt. Ballsportarten, dann Schwimmverein, Karate, gab es das alles, nö. Bin im Musikverein gelandet, als Trommler und dann Schülerband, ich fasse es jetzt kurz, Schülerband, eigene Band, bla bla bla. Und dann war ich der am besten schlecht singen konnte in der Band und ein Freund von mir, der lebte in Trier und hat dort im Musikhandel gearbeitet. Und da habe ich gesagt, du, ich würde mal gerne Musik, eine Gesangsstunde nehmen. Er hat gesagt, ja, es gibt hier eine Lehrerin vom Theater Trier. Und dann habe ich die angerufen, bin dahin und habe dann, war auf einmal, hatte Gesangsunterricht, aber klassisch. Und ich kannte außer Zauberflöte, die Weihnachten immer im Fernsehen lief, wenig Berührungspunkte mit klassischer Musik. Und dann hat sie mich ausgebildet und hat aber gesagt, ja, du hast gutes Material. Und hab dann auch, wenn ich jetzt zur Aufnahme höre, das ist grauenvoll, damit kannst du dann, glaube ich, Tiere verjagen. Und zeitgleich war ich dann bei der Bundeswehr, mussten wir damals noch, und mein Chef, dessen Schwägerin war also Dozentin an der Musikhochschule in Köln. Und dann hat er gesagt, ich schicke dir mal einen vorbei, weil ich wusste auch nicht wirklich, was ich machen sollte nach der Bundeswehr. Und da bin ich dahin, habe vorgesungen und war über Nacht Student des klassischen Gesangs. Und das war schon strange, weil links neben mir saß jemand, der von klein an Klavier spielte. Die spielten Geige und der kommt aus und ich komme so. Und da musste ich mich da durchwursteln. Hab's aber geschafft, sogar mit Auszeichnungen habe ich das abgeschlossen und bin von da an sofort ins Engagement und toi 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 hatte ich keine großen Leerläufe bis jetzt und ich gehe jetzt schon auf die Rente zu, also es lief bis jetzt ganz gut. Also um auf deine Frage nochmal zu kommen, ich bin zum Gesang gekommen wie eine, wie sagt man, Kuh zum Kind? Nee, es gibt so ein Sprichwort, also zufällig. Ja, Kuschas auf Sach? Nee, was ist es? Ich weiß nicht mehr. Irgendwie gibt es da sowas.
Kuh zum Kind, das können wir mal etablieren, dass das jetzt so heißt. Kuh zum Kind. Klingt ja ganz gut. Aber das heißt, es ist so eine Mischung aus Talent und Arbeit bei dir?
Ja, aber dadurch, dass ich eine faule Sau bin, excuse my French, muss da schon ein bisschen mehr Talent gewesen sein. Aber nein, das war jetzt Spaß. Ja, die Mischung, würde ich sagen. Ich war auch, deswegen kam mir, es ist ja vielleicht alles Fügung, kam mir das mit diesem Falco damals ganz, ganz gut gelegen, weil ich hatte jetzt nie diesen Ehrgeiz, in der Oper Karriere zu machen, weil die Musik hat mir schon gefallen, aber die Szene war jetzt nicht so, wo ich mich so wahnsinnig wohl gefühlt habe. So diese, weißt du, wie ich meine, dieses, und man muss schon heute noch mehr als damals, man muss schon wahnsinnig besessen sein von seinem Tun, dass man da irgendwie Karriere macht, sonst dümpelt man rum. Und ich glaube, ich habe da meine Nische gefunden, weil abseits von Falco mache ich ja sehr viel. My Fair Lady, Professor Higgins, habe ich schon in 5 verschiedenen Produktionen gemacht oder Leopold im Weißen Rössel, also so. Dieses klassische Musical mit Text und so, das ist, glaube ich, meine Nische. Da ich ja auch, ich singe wahnsinnig gern mit Big Bands, so Rat Pack, Swing-Zeug.
Du hast ja jetzt vorhin gesagt, also gehst bald in Rente, das ist aber nicht dein Lebensziel jetzt, oder? Also, dass du sagst, ich freue mich schon, sondern hast du Sachen, wo du sagst, das will ich in den nächsten 5 Jahren irgendwie angehen oder ich will das geschafft haben oder hast du solche Ziele oder sagst du auch so ein bisschen, naja, jetzt der kommt wieder, sagt, ich soll den Schlager einsingen und du guckst immer, was passiert, weil dir vielleicht auch immer viel passiert?
Eher das Zweite. Also mit der Rente, das war ein bisschen kokettieren. Ich krieg ehrlich, also ich bin jetzt 61 und ich krieg wirklich schon so Briefe, so wo drin steht, ah ja, sie kommen ja bald Rente, dann erschrecke ich mich immer und denke, oh Gott, grässlich, Adelheid, jetzt ist soweit. Und ich bin immer mehr oder weniger so go with the flow, sagt man so schön. Also die Sachen kommen auf mich zu. Ich denke, wenn man es forciert, hat bei mir noch nie funktioniert. Ich sage mal, es gibt kein natürliches Vakuum. Wenn man was gehen lässt, kommt was nach. Ich habe selten irgendwie einen Job bei einem Vorsingen bekommen. Also man muss ja in unserem Beruf immer zu Auditions gehen und vorsingen und vorsprechen. In den seltensten Fällen bin ich da irgendwie engagiert worden, weil ich kann das nicht. Ich kann da mich nicht vor eine Jury setzen und irgendwie da komme ich mir so blöd vor. Es ist so eine abstrakte, absurde Situation. Manche können das wahnsinnig gut und machen das. Ich mache es gar nicht mehr. Also nur, wenn es unbedingt sein muss und wenn ich unbedingt einen Job haben will. Aber ansonsten ist das nicht meine Herangehensweise. Ich schaue, dass was passiert. Und mittlerweile habe ich ja auch ein großes Netzwerk, sage ich mal, oder so, dass man einfach, dass mich Leute auch fragen, ob ich Lust hätte, das zu machen oder so. Also das ist der Vorteil, wenn man schon viel und gemacht hat und lange im Job ist.
Und bleibst du Wien erhalten?
Ich denke schon. Es ist herrlich hier. Es ist toll. Das Wetter ist gut. Siehst du jetzt nicht, es ist die Natur, die Donauinsel, das ist ich fahre ganz viel mit dem Fahrrad dorthin und mit dem Motorrad bin ich in einer halben Stunde in Hügeln. Ich würde es in der Eifel schon Berge sagen, aber dann werde ich belächelt hier. Also die Lebensqualität ist einfach der Hammer. Das ist ja auch Nummer eins, glaube ich, in allen Rankings. Außerdem habe ich ganz viele Freunde hier. Und ja, Berlin bin ich immer gern mal wieder, aber auch immer froh, wenn ich wieder weg bin.
Hat man denn, das muss ich nochmal gerade fragen, hat man denn also rottet man sich dann als Deutsche zusammen in Wien oder macht man das nicht? Man sagt so, oh, wir sind hier, weil wenn ich mir jetzt vorstellen würde, hier sind ein paar Wiener, dann würden die wahrscheinlich sich auch alle hier treffen, sagen, wir sind alles Wiener. So.
Es gibt bestimmt so Piefke-Stammtische oder so. Den gibt es sogar, der heißt sogar, glaube ich, Piefke-Stammtisch. Aber ich habe dadurch auch durch die Volksoper und durch das Schaffen ganz viele Freunde aus hauptsächlich Österreicher natürlich, aber auch aus allen Formen, Farben und Ländern und was weiß ich, also ganz, ganz bunt. Aber hast noch gefragt, die nächsten 5 Jahre, was ich noch machen will.
Ja.
Also ich habe jetzt kein großes Ziel, wo ich sage, ich will unbedingt noch das in der Partie singen. Wir machen jetzt gerade einen neuen 20er-Jahre-Abend, den wir aber ein bisschen entstauben wollen und so. Das, also, sag mal andersrum, meine eigenen Babys, die würde ich vielleicht ein bisschen forcieren. Falco Meets Mercury ist ja auch das Baby von Sascha und mir. Und da wollen wir jetzt nochmal anschieben. Und wir haben jetzt im Sommer gesehen, dass es einfach, wir waren ständig mit 1800 Plätze, wir waren komplett ausverkauft. Es ist einfach, letztes Jahr haben wir in Steyr Sommerfestspiele gemacht, auch immer ausverkauft. Die Leute wollen einfach, wie du eben gesagt hast, Unterhaltung. Sie wollen einfach Unterhaltung und die Musik, die haben einfach so einen Spaß. Sie singen es mit, sie feiern es, sie tanzen mit, feiern sich. Es ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Und deswegen wollen wir das noch ein bisschen machen, solange es noch geht.
Ja, das ist einfach das letzten Endes, und ich meinte ja auch so ein bisschen diese Sehnsucht nach der Musik dann eben auch und vielleicht auch nach diesen Persönlichkeiten, die dann wieder da so auferstehen in dem Moment. Das meinte ich ja vorhin auch mit diesem Donauinsel-Konzert, weißt du, dass so, ich höre mir das an, ich höre, was weiß ich, Vienna Calling oder so, und es ist einfach, du denkst so, boah, wenn du da dabei gewesen wärst, wäre bestimmt ein Knaller gewesen, ja. Was da rüberkommt einfach auch, ja.
So. Und noch zu uns, und wir präsentieren halt die Musik auf wirklich höchstem Niveau, weil unsere Band ist einfach, das ist eine richtige Rockband, die man auch manchmal fangen muss nach der Folge. Also, weißt du, wie ich meine, wieder aus den Bars rausschleppen. Du bist ja in der Gastronomie, sagst du. Aber dafür spielen sie um ihr Leben. Und das ist authentisch. Und das merken die Leute auch, dass das wirklich keine Coverband ist, sondern das ist authentisch, das ist Rock'n'Roll. Und das macht echt Freude. Und zur Donauinsel, sind wir schon soweit? Soll ich dir die Geschichte noch erzählen?
Die muss jetzt was halten, die Geschichte. Da bin ich jetzt sehr gespannt hier.
Falco war, glaube ich, ziemlich lange unterwegs in der Nacht und wurde dann aus irgendeiner Bar gezogen. Und du siehst, und dann im Taxi haben sie ihn wieder munter gemacht, was ich so gehört habe. Also mit legalen Substanzen. Und dann merkst du auch, die ersten 2 Lieder ist er ziemlich noch. Und dann wird er langsam locker. Und dann kam ja dieser Wolkenbruch. Und die komplette Anlage ist ausgefallen. Und der Thomas Rabic, der Keyboarder, ist ein gut bekannt, hat mir erzählt, dass alles weg war. Und die ganzen Sequenzen bei Amadeus und so, die im Keyboard, also das Keyboard war gelöscht. Und irgendwann ging es dann wieder. Das war Helden von heute. Sie fangen an zu spielen. Aber fürs Publikum, es gibt eine Monitoranlage, das sind, also für die Zuhörer, das sind die Lautsprecher, wo die Musiker sich hören. Und dann gibt es eine PA, die nach vorne geht, also die große, wilde, laute Anlage. Und dann haben sie angefangen, Helden von heute. Aber nur die PA lief. Aber sie auf der Band dachten, ja, lustig, es läuft wieder. Und dann an der Stelle, jetzt der Pfiff, gibt es in Helden von heute. Und jetzt der Pfiff. Hurra! Und in dem Moment springt die PA an und du hörst, wenn du das Konzert hörst, hörst du das Publikum laut schreien. Nicht ob das Pfiff ist, sondern weil die PA wieder angesprungen ist. Das ist die kleine Geschichte. Also wenn du das nächste Mal das Konzert hörst, musst du mal drauf achten.
Weil die sich alle so freuen oder weil die alle sich erschrecken?
Sie haben ja nichts gehört. Also sie haben nur das, musst du dir vorstellen, die kleine Monitoranlage bei so vielen Zuschauern, das hört, da hören sie ja nur so, die spielen lustig, aber die Leute hören nichts. Und dann springt die große PA an und plötzlich ist das Konzert wieder da.
Das ist aber eigentlich geil. Ist ja geil eigentlich, gell? Ist ja super. Doch, das war eine tolle Geschichte. Das war ganz toll.
Na, super.
Und das Schöne ist, es kann jetzt auch jeder, kann das jetzt nachhören.
Ja, absolut.
Jeder kann das Ding jetzt mal anmachen und kann hören, okay, wann kommt die Stelle?
Jetzt der Pfiff, genau.
Das ist ja toll, das ist der Pfiff. Ja, lieber Axel, es war mir eine große Freude.
Ja, ganz meinerseits.
Absolut, also es war wirklich fast ein Wiener, muss ich sagen. Ja, fast ein Wiener.
Ich hoffe, ich konnte ein paar Neuigkeiten erzählen den Zuhörern auch über...
Nee, ich finde das auch interessant. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch, ich glaube, so eben deine Berufung und Sänger und das ganze Metier, da habe ich bis jetzt gar nicht so viel auch in der Sendung gehabt. Das ist ja auch sehr, sehr schade. Und ich fand dich halt einfach und finde dich immer noch als Persönlichkeit sehr interessant. Und das, was du da alles auf die Beine gestellt hast bis jetzt, das ist ein echt toller Lebensweg, den du da...
Ja, ich bin auch ganz, ganz zufrieden und beseelt. Aber ich habe gehört, du hast mein Freund Dieter Landouris hattest du auch schon bei dir in der Sendung.
Genau, ja.
Ja, wir kennen uns ja lange und wir haben auch drei von der Tankstelle zusammengespielt in Berlin. Und wir machen auch gerade ein Projekt mit einem anderen Freund, Carsten Gerlitz, der eher der musikalische Kopf ist. Das wird heißen wahrscheinlich drei Mann über Bord oder irgendwie sowas, wo wir auch eher, sagen wir mal, 20er, 30er, 50er Jahre uns dort ein bisschen bewegen, aber hauptsächlich lustig. Weil wenn wir drei zusammen sind, ist es immer sehr lustig. Wir machen jetzt im Dezember wieder unser alljährliches Weihnachtssingen für Family and Friends, wo wir Weihnachtslieder singen und Witze erzählen. Dieter kann ja auch gut Witze erzählen.
Mhm, okay, dann muss ich ihn nochmal einladen. Nur dazu. Nur zum Witze erzählen. Oder euch beide? Du kannst dann gucken wegen österreichischen Witzen auf Wiener Witze. Wiener Witze.
Das klingt auch ganz gut. Gegen griechische Witze. Machen wir.
Gut.
Klingt gut. Lieber Axel, bleib noch dran. Aber erstmal ganz offiziell vielen lieben Dank für deinen Besuch hier in der Sendung und alles Gute für die Zukunft.
Ja, ich danke für die Einladung und dir auch alles Gute.